Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Viel Wintersport erwartet Sie in dieser Sendung wenige Wochen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in China. Wir sind verabredet mit Rodel-Olympiasieger Tobias Ahl zum Interview und lassen Kira Weidle jubeln. Die Skirennläuferin ist Zweite der Abfahrt in Zaurensee geworden und freut sich über das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere.
Es hat richtig Spaß gemacht, Ski zu fahren, und ich glaube, das ist bei mir auch der Schlüssel zum Erfolg. Einfach cool Skifahren, Spaß haben dabei und endlich wieder zurück auf den Podest. Das ist mal die Hauptsache gerade.
Dazu im zweiten Teil der Sendung mehr. Vorher gibt es hier gleich die Themen der Fußball-Bundesliga und die Handball-Europameisterschaft. DHB-Sportvorstand Axel Kromer kritisiert nicht nur die unterschiedlichen Corona-Bestimmungen in Ungarn und in der Slowakei, also in den beiden Gastgeberländern. Es war ein gelungener Start in die Europameisterschaft, wenn auch kein großartiger. Die deutschen Handballer haben nach Anfangsschwierigkeiten Belarus mit 33-29 bezwungen. Als nächster Vorrundengegner wartet morgen Österreich auf das DHB-Team von Trainer Alfred Gislason. Das Team ist vergleichsweise jung. Das hat man in einer turbulenten und eher schwachen ersten Halbzeit gestern gesehen. Dann aber folgte eine deutliche Leistungssteigerung. DHB-Sportvorstand Axel Kromer beschreibt die Stimmung im Team nach dem Auftakterfolg.
Ja, natürlich sind wir weiterhin glücklich. Wir waren ja schon freudig aktiv vor dem Turnier und dann sind jetzt nach den ersten zwei Punkten, die wir eingefahren haben gegen Belarus, bestätigen unsere Einschätzung, dass die Jungs alles geben werden und sich zerreißen werden fürs Nationaltrikot. Und das war schön zu erleben. Und die von Ihnen angesprochenen 60 Minuten Kampf haben uns auch gut getan, Selbstvertrauen zu tanken und eben auch wirklich gefordert geworden zu sein.
Ohne die erfahrenen Spieler, um beispielsweise Kai Heffner, hätte das schnell aber auch schief gehen können, oder?
Ja, wir haben ja ganz bewusst im Prinzip die besten Spieler nominiert und nicht gesagt, wir möchten nur junge Spieler haben. Wir möchten unbedingt welche dabei haben, die jetzt die ersten Erfahrungen sammeln wollen. Wenn Deutschland zum EM- oder WM-Turnier fährt, werden wir nie mit einer Lehrlingstruppe anreisen. Wir werden immer schauen, dass wir den maximalen Erfolg ermöglichen. Und dafür sind natürlich die Qualitäten von einem Kai Häfner, Julius Kühn, Andreas Wolf, wie sie alle haben, auch gefragt.
Allerdings gab es im Vorfeld einige Absagen, also mussten sie doch ein bisschen flexibel reagieren. Aber das kann ja so einem Team auch gut tun. Inwieweit wachsen denn die jüngeren Spieler und EM-Neulinge an so einer Partie?
Ja, die jungen Spieler, die lernen ja jeden Tag dazu, auch an Erfahrung. Also es geht nicht bloß um die taktischen Inhalte von unserem Trainerteam, sondern eben auch darum, dass sie einfach Eindrücke mitnehmen, die sie verarbeiten und die sie auch anwenden können. Und ich glaube, so ein erster Sieg hat uns allen gut getan. Noch sind nicht alle auf der Platte gestanden. Klar, manche werden momentan nur Spannung auf der Bank erleben, aber wir werden sie alle noch brauchen im Turnier und werden alle hoffentlich auf die erlernten und erlebten Ereignisse zurückgreifen können.
Handball-Weltmeister Henning Fritz hatte ja kurz vor dieser Europameisterschaft die Frage gestellt, ob DHB-Trainer Gislason eine zukunftsorientierte Lösung sei für ein sehr junges und jetzt umstrukturiertes Team. Gislasons Vertrag geht ja jetzt verlängert bis 2024. Können Sie seine Gedanken nachvollziehen?
Ja, Henning Fritz ist ja nah am Deutschen Handballbund dran und wir haben mit Henning natürlich auch Kontakt gehabt und er hat natürlich auch nochmal erklärt, was er mit dieser Aussage getätigt hat. Er hat etwas komplexer geantwortet und natürlich hat er dann auch erklärt, dass er in keinster Weise an Alfred Gislasons Qualitäten zweifelt, sondern er hat ein paar Alternativen ins Spiel gebracht, die auch denkbar gewesen wären in seinen Augen. Das steht ihm natürlich auch zu.
Riskieren Sie damit nicht einen weiteren Umbruch in 2024, wenn das DHB-Team jetzt aufgebaut und eingespielt wird und dann womöglich ein neuer Trainer kommen muss?
Nein, wir haben den Vertrag mit Alfred Gislason jetzt eben erst um mehrere Jahre verlängert, um bis 2024 Klarheit zu haben. Es ist ein langer Zeitraum im Profisport. Wir haben auch gar keine Ambition, jetzt während des Turniers über die Zukunft zu sprechen, was nach Olympischen Spielen womöglich 2024 stattfinden könnte. Es steht natürlich auch beiden Seiten frei, die Verträge auch zu verändern und zu verlängern. Und deswegen ist es für uns aktuell kein Thema zu diskutieren, ob wir 2024 womöglich Änderungen auch ertragen müssten.
Dann kommen wir zurück zur aktuellen Europameisterschaft. Wer die wenigsten Corona-Fälle hat, wird am Ende Europameister. So fassen viele ja die Gemengelage zusammen. Sie auch?
Ja, hat sich jetzt momentan herausgestellt, dass relativ viele Mannschaften Probleme haben, ihr Team gesund zu halten. Wir sind Gott sei Dank aktuell noch durchgekommen. Wir hoffen, dass es auch dabei bleibt. Wir sind sehr akribisch in der Beachtung der Hygienebestimmungen und haben momentan noch keinen Infekt bei uns, Gott sei Dank, erleben müssen. Es ist in der Tat so, dass die mögliche Quarantänezeit einer Infektion zu den typischen Risiken im Leistungssport dazugehören, wie die aktuellen Verletzungen zum Beispiel. Und die wollen wir auch verhindern. Und demzufolge ist es ein weiteres Risiko, aber auch nicht größer zu bewerten als womöglich weitere Verletzungen, die auch auf Turnierlauf stattfinden könnten.
Wenn Sie sagen, mehrere Teams sind inzwischen schon von mehreren Corona-Fällen betroffen, gibt es ein Ausstiegsszenario oder ein Abbruchsszenario, ab wann die EHF und die Veranstalter sagen würden, ab jetzt können wir nicht mehr weiterspielen und müssen die EM gegebenenfalls abbrechen?
ein mögliches Szenario ist mit uns auf jeden Fall nicht besprochen, haben wir auch nicht aktiv erfragt, weil wir einfach nur daran arbeiten, dass wir unsere Aufgaben erfüllen, dass wir das nächste Spiel vorbereiten. Das ist nun morgen das Spiel gegen Österreich und das ist unser Fokus. Und sollte die ERF einen Notfallplan in der Hinterhand haben, ist es uns aktuell nicht bekannt.
Wie überzeugend sind denn Ihrer Erfahrung nach jetzt die Hygienekonzepte in Bratislava an Ihrem Spielort, also was Teststrategien, Blasen, Zuschauerzahlen und so weiter anbelangt?
Also hier in der Halle sind natürlich auch Zuschauer ohne Masken teilweise zu sehen, aber es ist für uns auf jeden Fall so, dass wir ja eine Trennung haben zwischen Publikum und Mannschaften. Natürlich atmen wir die gleiche Luft und deswegen ist da auch immer ein gewisses Risiko mit dabei in der Breite. Aber hier in Bratislava herrscht in der Halle ja die 1G-Bestimmung, das heißt, alle sind hier zumindest mal geimpft, leider nicht allzu viel geboostert von den Einheimischen, das haben wir schon mitbekommen, aber wir fühlen uns hier ähnlich sicher wie bei uns in Deutschland. Und wenn wir in Deutschland geblieben wären, hätten unsere Jungs auch Handballspiele und Handballtraining. Das heißt, das Risiko ist ungefähr gleich einzuordnen.
Schauen Sie vielleicht auch dennoch mit einem weinenden Auge nach Ungarn, wo die Hallen voll ausgelastet sind, wohingegen in Bratislava beispielsweise ja nur 25% der Zuschauer in die Halle dürfen?
Ich bin glücklich, dass wir in Bratislava spielen. Mit 25% Auslastung kann ich deutlich besser leben als in der heutigen Zeit mit 100% Auslastung. Wir haben das in Ungarn verfolgt. Es ist sicherlich eine Sache, die die Stimmung des Handballs unglaublich transportiert in die Breite, aber auch ein Risiko erhöht, dass Infektionen stattfinden. Das ist eine Sache, die uns nicht gefallen kann. Das ist keine Frage. Wir sind allerdings nicht in der Lage und haben nicht das Recht, die Bestimmungen in Ungarn oder auch der ERF zu kritisieren. Die haben ihre Entscheidung getroffen. Die haben auch schon gegolten, als die Fußball-EM letztes Jahr stattgefunden haben, sodass wir die Problematiken ja auch kennen.
Können Sie dennoch Ihre Bedenken bei der Europäischen Handballunion oder Handballföderation anmerken, dass Sie sich möglicherweise unwohl fühlen, in diesen Begebenheiten, in den vollen Hallen in Ungarn zu spielen?
Ja, um nach Ungarn zu kommen, müssten wir erstmal eine gute Platzierung in der Hauptrunde erreichen, die wir noch gar nicht erreicht haben bisher. Deswegen haben wir jetzt noch keinen Kontakt aufgenommen zur EHF, um Möglichkeiten zu besprechen, die wir gern geschaffen hätten, wenn wir nach Ungarn reisen sollten. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe, haben aber auch auf präsidialer Ebene und auch auf Vorstandsebene natürlich auch Kontakt zu den Generalsekretär der EHF und zum Präsidenten der EHF und werden dann gegebenenfalls auch unsere Meinung dazu äußern.
Spätestens im Halbfinale wären Sie ja sicher in Budapest. Da möchten Sie hin?
Ich glaube, dass wir mit Sicherheit nicht sagen wollen, wir werden wegen den Corona-Bestimmungen nicht nach Ungarn reisen wollen. Ich werde aber auch nicht formulieren, dass unser Ziel das Halbfinale ist. Aber wenn wir so qualifiziert sein werden, werden wir auch anreisen.
Wird hier Werbung für den Handball auf Kosten der Gesundheit betrieben, wie es ja auch schon bei der Fußball-Europameisterschaft ein angeführter Kritikpunkt war?
Wir haben mit Sicherheit in der heutigen Zeit Risiken, die leider über das Normale hinausgehen. Das haben wir aber auch beim Sport hier in Deutschland. Die Bundesliga hätte auch gespielt, wenn jetzt aktuell keine EM-Pause wäre. Da ist es so, dass wir in Deutschland verschiedene Zuschauerrichtlinien haben, verschiedene Höchstzahlen bekommen haben in Relation zwischen Berlin und Hamburg und zwischen Hamburg und München zum Beispiel. Das sind überall Unterschiede. Das heißt, auch da ist die Gefahr natürlich in verschiedenen Standorten verschieden eingeschätzt, sodass es sicherlich so ist, dass wenn die Leute zu Hause geblieben wären in ihren vier Wänden, das Risiko geringer wäre.
Axel Kromer war das, der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes hier im Deutschlandfunk. Ich habe ihn vor der Sendung in Bratislava mit einer nicht so ganz klaren Telefonleitung erwischt. Halbzeit in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und Leverkusen steht es 0:0. Die ersten 45 Spielminuten der regulären Spielzeit sind rum. Insgesamt 13 Profis hatten zuletzt im FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga wegen Corona-Infektionen oder Quarantänen gefehlt. Darunter auch der Kapitän Manuel Neuer. Der durfte aber wie viele andere Rückkehrer auch beim Gastspiel in Köln wieder in die Startelf und ins Tor. Das hat sich bemerkbar gemacht. Burkhard Hupe.
Die Konkurrenz hatte auf den nächsten Wackler des FC Bayern gehofft und die Konkurrenz wurde enttäuscht, weil die Bayern konzentriert spielten, über weite Strecken dominierten und am Ende mit 4:0 gewannen, dank eines überragenden Robert Lewandowski und dank zweier herausragender Vorlagengeber, Thomas Müller nämlich und Leroy Sané, legten jeweils zwei Treffer auf. Den vierten Treffer für die Bayern erzielte Tolisso zum zwischenzeitlichen 2:0. Die Kölner waren keinesfalls vier Tore schlechter, aber sie besaßen eben im Abschluss nicht das Glück und zweitens keinen Torjäger von der Qualität eines Lewandowski und zogen so am Ende deutlich den Kürzeren gegen den deutschen Rekordmeister, unterliegen mit 0:4.
Zu Null zu gewinnen, das ist immer eine Genugtuung, zumal für einen Torhüter, auch für Manuel Neuer, der nach seiner Genesung wieder Corona-frei ist und bilanziert.
Ja, es wünscht sich natürlich keiner, jetzt infiziert zu sein. Und ist ja auch nichts Schönes, ne, wenn man ein Virus hat und dann auch noch ein bisschen Probleme hat. Dementsprechend ist es gut, dass die ein oder anderen Spieler jetzt auch wieder zurück sind. Leroy wurde heute integriert. Der hat, glaube ich, einen guten Einstand auch gefeiert mit zwei Vorlagen. Und für mich als Torwart ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil die Belastungen sich in Maßen halten.
Im Stadion live mitverfolgt hat diese Partie auch Philipp Seldorf, der Kollege der Süddeutschen Zeitung. Herr Seldorf, 3 Tore von Robert Lewandowski. Ist er auch Ihr Mann des Spiels?
Ja, irgendwie führt natürlich kein Weg an ihm vorbei, aber der Kollege hat es ja auch richtig gesagt, die beiden Vorlagengeber Leroy Sané und vor allem Thomas Müller, die gehören eigentlich auch aufs Podest, denn deren Vorarbeiten, die waren einfach ja, glänzend und Lewandowski war eigentlich sozusagen nur noch der Vollstrecker und Vollender.
Erreicht aber dennoch als zweiter Spieler nach Gerd Müller damit die 300-Tore-Marke. Herr Seldorf, Sie haben für die SZ ja die Westclubs der Liga besonders im Blick und da müssen wir natürlich auch das Thema Erling Haaland beim BVB ansprechen. Borussia Dortmund hat ja gestern schon gewonnen, deutlich 5:1 gegen den SC Freiburg, aber dennoch brodelt es offenbar bei den Westfalen. Der Top-Torjäger hat nämlich seinen persönlichen Ärger im norwegischen Fernsehen mal Luft gemacht. Und das klang so.
Ich will mich auf Fußball konzentrieren, dann bin ich am besten. Der Verein hat angefangen, Druck auf mich auszuüben, eine Entscheidung zu treffen. Das will der Verein und es bedeutet, dass nun Dinge passieren werden.
Diese Ansage hat umgehend die BVB-Bosse alarmiert. Immerhin geht es ja bei dem Streit um die anstehende Entscheidung, ob Haaland beim BVB bleibt oder doch im Sommer die Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro zieht. Wie schätzen Sie denn diese Aussage Haalands jetzt ein? Was will er damit bezwecken?
Ich weiß nicht, ob diese Aussage so durchdacht ist und vielleicht auch einen Plan folgt. Ich glaube das eher nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass Haaland im Moment in einer, der ja so ohnehin ein impulsiver Typ ist und dass er im Moment in einer angespannten Phase steckt. Das hat man ja in der vergangenen Woche bereits gesehen bei seinem Einsatz in Frankfurt, wo er deutlich die Grenze der guten Manieren auch verlassen hat. Und auch am gestrigen Abend, der eigentlich für ihn ein Erfolgsabend war, hat er noch kurz vor Schluss sein Temperament mit ihm durchgehen lassen und bekam dafür eine gelbe Karte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er ganz genau weiß, was er da eigentlich gesagt hat.
Ja, diese, ich sag mal, Aussage zur Deeskalation, die Sie auch angeführt haben, dieses jugendliche Ungestüme, das ist ja auch die Strategie von Geschäftsführer Watzke als Entschuldigung quasi für Haalands Ausbruch. Andere sagen, das TV-Interview sei sehr bewusst inszeniert und gesetzt gewesen, zumal das Team um Haaland ja auch im April 2021 schon beispielsweise in Spanien und England unterwegs war. Was denken Sie also? Gibt es noch eine gemeinsame Zukunft für Haaland und den BVB oder nicht?
Also für die Theorie, dass es vielleicht auch eine konzertierte Aktion war, gibt es natürlich auch Anhaltspunkte. Er spricht mit seinem Landsmann, er spricht mit Jan Arge Fjørtoft, der wiederum mit Haalands Vater zusammengespielt hat und ihn sehr gut kennt, wirklich sehr gut kennt. Also ich glaube, sie sind mehr oder weniger freundschaftlich verbunden. Fjørtoft kennt Haaland seit Kindertagen. Da herrscht also eine gewisse Vertrautheit und möglicherweise hat man sich da auch Bälle zugespielt. Das ist natürlich überhaupt nicht auszuschließen. Dass es sich aber jetzt hier um irgendwie eine Hinterlist handelt, vielleicht irgendwie den Ausstieg beim BVB vorzubereiten, das muss man jetzt auch nicht zwingend annehmen, denn Haaland hat ja alle Freiheiten zu entscheiden, wie er entscheiden möchte. Hat die Ausstiegsklausel. Die Klausel ist nicht mit so einer hohen Summe bewährt, dass er aus seinem Vertrag in Dortmund nicht rauskäme. Da gibt es genügend Vereine, die diese Summe bezahlen können. Ob die jetzt wirklich 75 Millionen beträgt oder vielleicht ein bisschen höher oder niedriger ist, das sei mal dahingestellt. Da gibt es verschiedene Varianten. Aber ich glaube grundsätzlich, er hat es nicht nötig, jetzt irgendwie Stimmung zu machen und er kann mit dem Verein sich ganz manierlich und vertraulich zusammentun und dann die Entscheidung treffen. Ich würde sagen, er ist im Moment nervös, denn er weiß vielleicht selber nicht, was er will. Man muss sich ja auch vor Augen führen, dass der Fußballmarkt nach wie vor sehr stark von der Corona-Krise beeinflusst ist und nicht alle großen Vereine sind imstande, das Geld einzusetzen, das sie gewohnt sind, auf den Markt zu werfen. Mhm. Speziell ja die beiden spanischen Vereine sind da zu nennen, wobei Real Madrid ist natürlich handlungsfähig. Bei den englischen Vereinen ist es anders und England wäre natürlich auch eine Adresse, die für Haaland absolut in Frage käme, zumal ja sein Vater auch dort gespielt hat. Ich habe aber das Gefühl, dass Haaland selber noch nicht so genau weiß, ob er nicht vielleicht eben seine Dortmunder Zeit auch noch verlängern möchte, vielleicht auch, weil es ihm gut täte.
Sagt Philipp Seldorf, der Fußballexperte der Süddeutschen Zeitung für die Westclubs der Liga. Danke für diese Einschätzungen. Grischa Prömel übrigens, der hat gerade den richtigen Riecher, sagt er jedenfalls selbst, der Torschütze von Union Berlin. Und so kommt es, dass die Berliner auf einmal punktgleich in der Tabelle dastehen mit ihrem Gegner, der TSG 1899 Hoffenheim. Jakob Rüger.
Effektivität schlägt Qualität und beendet Hoffenheims Erfolgsserie. Die TSG ging nach 7 Spielen ohne Niederlage durch ein Eigentor von Unions Baumgartl früh in Führung. Der Ausgleich fiel noch in der ersten halben Stunde. Nach einem Kopfball von Vogelsammer landete der Ball über die Latte und den Rücken von Torwart Baumann im Netz der Gäste. Hoffenheim war spielbestimmend, versuchte Unions Abwehrbollwerk zu knacken. Dadurch ergaben sich Räume, die nutzten die Gastgeber mit einer ihrer wenigen Chancen in der Schlussviertelstunde. Nach einer Flanke traf Kruse die Latte und Prömel köpfte den Ball zur umjubelten Führung der Eisernen ins Tor.
Ja, hab gerade einen richtigen Riecher. Also ich stehe an der richtigen Stelle, tauche häufig im 16er auf und mach gerade die Dinger weg. Ja.
Union feiert am Ende einen glücklichen 2:1 Heimsieg und hat nun genauso viele Punkte wie die TSG Hoffenheim.
Torwart Peter Gulacsi ist der Held von Trainer Domenico Tedesco. Dessen Leipziger RB-Team hätte nämlich ohne die 10 überragenden Partien den Erfolg heute in Stuttgart nicht feiern können. Julia Metzner berichtet.
Der VfB Stuttgart taumelt weiter im Abstiegskampf. Leipzig ist zurück im Rennen um die Europapokalplätze. Beim 2:0 Erfolg holte RB erstmals seit April 2021 wieder einen Auswärtssieg. Hinten rettete Torwart Peter Gulacsi gegen in der zweiten Hälfte stärker werdende Stuttgarter. Vorne traf Silva per Handelfmeter in der ersten und Nkunku in der zweiten Hälfte zum 2:0 Endstand. Der VfB drehte in der zweiten Hälfte zwar auf, kam aber zum vierten Mal in Folge nicht zum eigenen Torerfolg. Ein Lichtblick war die Gegenwehr. Leipzig setzt die Aufholjagd fort und klettert auf Platz 7.
Im DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag treffen Mainz und Bochum aufeinander. Dann ist der VfL Gastgeber und kann vielleicht Revanche für die Niederlage heute in der Liga in Mainz nehmen. Florian Zwingler.
Knapp, aber nicht unverdient. So lässt sich der erkämpfte Mainzer Erfolg gegen Bochum zusammenfassen. Die Rheinhessen über weite Strecken die offensivere Mannschaft mit einigen guten Möglichkeiten, aber mit viel Glück, als VfL-Stürmer Polter nach einer guten halben Stunde mit einem berechtigten Strafstoß an 05-Keeper Zentner scheiterte.
Ist ein bisschen Glück, natürlich. Elfmeter ist immer Glückssache. Heute war das Glück bei uns. Darüber freuen wir uns sehr.
Das Tor des Tages schoss Jeremiah Saint-Just in der 48. Minute, der nach über 3 Monaten Verletzungspause sein Comeback feierte. Mainz war in der zweiten Hälfte dem 2:0 näher als Bochum dem Ausgleich und ist dank des 1:0-Siegs nun seit 6 Heimspielen ungeschlagen.
Wolfsburg und Hertha werden derzeit als große Saisonenttäuschungen bezeichnet in der Bundesliga. Was dabei rauskommt, wenn diese Clubs aufeinandertreffen, hat sich heute gezeigt. Ein torloses 0:0 und 0:0, so steht es wie gesagt auch zur Halbzeit zwischen Borussia Mönchengladbach und Leverkusen. Und damit geht es in die Liga 2, wo der FC St. Pauli bestimmt mit einem Spaziergang gegen Aue im Vorfeld gerechnet hatte, da der Abstiegskandidat aus dem Erzgebirge hier der Tabellenführer als Gastgeber. Und doch standen am Ende die ersten Punktverluste der Hamburger in dieser Saison zu Hause an. Moritz Kühn.
Bis zur Nachspielzeit lagen die Gäste aus Sachsen mit 2:1 in Führung, kassierten dann aber noch den Ausgleich. Eine Einzelaktion von St. Paulis Offensivspieler Etienne Amenido, ein schöner Schlenzer im Strafraum aus halb rechter Position ins lange Eck. Bis dahin taten sich die Hamburger aber schwer, ließen sich von Aue mehrmals auskontern. Zum Beispiel beim 0:1 durch Zolinski in der ersten Halbzeit. Medic sorgte zwischenzeitlich für den Ausgleich, ehe Trujic Aue Mitte der zweiten Hälfte in Führung schoss. Am Ende sorgte dann St. Paulis Amenido für den 2:2 Endstand. Die Hamburger bleiben vorerst Spitzenreiter. Erzgebirge Aue verharrt dagegen auf dem vorletzten Tabellenplatz.
Außerdem verlor Nürnberg gegen Paderborn mit 1:2 und Werder Bremen bezwang Fortuna Düsseldorf mit 3:0. Im westafrikanischen Sierra Leone wütete 11 Jahre lang ein Bürgerkrieg mit verheerenden Folgen für Kinder und Jugendliche. Auch sie waren den Schüssen ausgesetzt, trugen schwerste Verletzungen davon. Zehntausende konnten nur durch die Amputation von Armen oder Beinen gerettet werden. Einige der Betroffenen haben später eine Fußballmannschaft der Beinamputierten gegründet. 20 Jahre nach dem Ende dieses Krieges war Felix Lill vor Ort bei dem Team, das in diesem Jahr zur Weltmeisterschaft fahren möchte.
Es regnet und der Wind weht, an diesem Samstagmorgen am Sandstrand von Freetown. Eine Gruppe von rund 20 Männern und Frauen singt, wie jede Woche, vor dem gemeinsamen Fußballspiel. Bei der Besprechung vor der Trainingseinheit legen viele dieser einbeinigen Spieler den Stumpf des amputierten Beines zur Entspannung auf den Griff der Gehstütze ab. Im Alltag nutzen sie die Stütze zum Gehen. Gleich aber wird sie ihnen beim Sprinten und Dribbeln durch den Sand helfen.
Amputierten Fußball wird mit 7 gegen 7 gespielt. Das hier ist quasi die Nationalmannschaft von Sierra Leone. Mit den Gehstützen balancieren sich die Spieler. Den Ball dürfen sie damit aber nicht berühren. Das wäre sozusagen Handspiel. Und die Torwarte haben zwar 2 Beine, sind dafür arm amputiert. Und sie dürfen ihre Torzone nicht verlassen.
Erklärt Trainer Albert Manley Mustafa, den sie hier Wizzy nennen.
Das sind die Regeln des Weltverbandes des amputierten Fußballs. Wir haben auch schon bei Weltmeisterschaften teilgenommen, in Brasilien zum Beispiel. Die nächste WM ist in diesem Jahr in der Türkei. Afrika hat nur 4 Plätze, aber wir haben gute Chancen.
Die WM-Teilnahme ist das große Ziel für dieses Team. Sierra Leone gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Behinderte Menschen haben hier kaum Chancen auf ein Leben ohne finanzielle Sorgen. Die Kosten für die Gesundheitsbehandlungen übernimmt zwar der Staat, für mehr reicht das Geld aber nicht. Vorurteile gegen Menschen mit Behinderungen machen auch das Arbeitsleben hier schwierig. So erzählt es Aduna Tula, Präsident der amputierten Fußballvereinigung und Verteidiger in der Mannschaft.
Einige halten uns für unbedeutend, aber wir sehen uns nicht als Nutzlose. Wir wollen kämpfen. Behinderung heißt nicht, dass wir nichts können. Das Gefühl, behindert zu sein, haben wir hier über Bord geworfen. Wir sehen uns als Menschen, die Fähigkeiten und Stärken haben. Immer wieder sind Bekannte verwundert und fragen mich, ob ich Fußball spiele. Einige können das nicht glauben, weil ich nur ein Bein habe. Und dann kicken wir manchmal zusammen. Ich spiele im Mittelfeld und in der Abwehr. Ich bin energisch und kräftig. Da liegt mir das Defensive.
Aduna Tula arbeitet heute als Lehrer. Wie fast alle im Team hat er seine Verletzung als Kind im Bürgerkrieg davongetragen.
Das war 1996 und 97. Ich war ungefähr 10 Jahre alt. Die Rebellen stürmten unser Dorf. Wir mussten in den Dschungel flüchten. Eine Streukugel hat mein Bein getroffen. Ich habe mich eine Woche lang versteckt gehalten. Erst dann konnte ich einen Arzt aufsuchen. Seine Diagnose? Nur die Amputation meines Beines konnte mir das Leben retten.
11 Jahre dauerte der blutige Bürgerkrieg, der aus dem Nachbarland Liberia nach Sierra Leone gekommen war. Es ging um die Macht- und Diamantenvorkommen, mit denen sich die Rebellengruppen auch jahrelang finanzierten. Sie machten Kinder zu Soldaten, schossen aber auch auf Minderjährige als Vergeltungsschläge gegen den Widerstand der etablierten Kräfte. Durch das Eingreifen internationaler Truppen endete der Krieg im Januar 2002. Die bittere Bilanz, um die 70.000 Todesopfer, 2,6 Millionen hatten ihr Zuhause verloren, noch mehr wurden verwundet. Vor allem die Zehntausenden Amputierten waren und sind weitgehend auf sich allein gestellt.
Heute ist es für mich schwer, genug Essen zu finden. Ich bettle tagsüber,
sagt der 38-jährige Maxwell Calon. Er hatte während des Krieges studiert und wollte Künstler werden. Stattdessen wurde er Opfer der Gewalt.
Im Januar 1999 kamen die Rebellen in unseren Ort, brannten unser Haus nieder und schossen mir ins Bein. Meine Mutter hatten wir in Sicherheit gebracht. Die meisten meiner Verwandten starben. Dann gab es niemanden mehr, der mir helfen konnte.
Die Busfahrt an die Küste von Freetown kostet Maxwell Calon 15.000 Leonen, ungefähr 1 Euro. Die Woche über sammelt er das Geld zusammen, damit er Samstag hier am Sandstrand sein und Fußball spielen kann. Dabei fällt er durch seine Schnelligkeit und Technik auf.
Manchmal spiele ich auf der 9, manchmal auf der 7. Vorne. Ich mache die Tore. Und dann jubeln sie. Oh, Calon hat es wieder gemacht.
Den amputierten Fußballern von Sierra Leone mangelt es chronisch an Geld und anderer Unterstützung. Deshalb müssen sie mit ihren Gehstützen im Sand trainieren. Einen anderen Platz gibt es für sie nicht. Wizzy, der Trainer, ist ständig auf Sponsorensuche.
Da drüben wollen wir einen Sonnen- und Regenschutz bauen. Ein Wochengehalt eines Bundesligaspielers, das würde hier viele unserer Probleme lösen. Dann könnten sich unsere Spieler die Anreise zum Training und zu Turnieren leisten.
Vor kurzem hat Wizzy einen neuen Geldgeber gefunden. Ein hoher Beamter aus der Regierung, der sich auch privat für die Mannschaft einsetzt. Belindo heißt er, steht am Straßenrand und sieht der Truppe zu.
Ich finde das so inspirierend. Man sieht diese jungen Menschen, die alle möglichen Probleme haben. Aber sie wollen mit den Karten, die ihnen das Leben gegeben hat, einfach spielen. Sehen Sie sich die Spieler an, wie sie mit einem Bein in die Luft springen und ihre Balance halten. Viele könnten das mit zwei Beinen nicht. Es zeigt, was Menschen erreichen können, wenn sie wollen.
Belindo hofft jetzt, dass die WM-Qualifikation gelingt und noch weitere Sponsoren gefunden werden. Dann stünden diese Spieler, die so oft zu den Verlierern der Gesellschaft gehören, wieder vor einer seltenen Chance. Sie würden Sierra Leone in der Welt vertreten.
Amputierte Fußballer im ehemaligen Bürgerkriegsland, Felix Lill berichtete aus Sierra Leone. In den beiden bisherigen Saisonrennen hat die deutsche Biathlon-Staffel die Medaillenränge immer nur knapp denkbar verpasst. Jetzt beim Heimrennen in Ruhpolding wollte das Quartett um Erik Lesser unbedingt mal wieder selber auf das Podest. Was die Männer mit nur zwei Nachladern am Ende schafften, sagt Taufik Khalil.
Erik Lesser als Startläufer mit einem Schießfehler. Ausgerechnet der letzte Schuss geht einen halben Zentimeter über die Scheibe. Dann ein fehlerfreier Auftritt von Roman Rees, der an Platz 6 auf Benedikt Doll übergibt. Obwohl Doll zwei Tage nach seinem zweiten Platz im Sprint liegend einen Schuss misslingt, holt er weiterhin auf und sichert mit einem grandiosen Stehenschießen und einer starken Schlussrunde Platz 3. Doch das reicht Philipp Navrat nicht, der nicht nur zweimal fehlerfrei bleibt und an Belarus vorbeizieht, sondern auch noch die führenden Russen attackiert. Die beste Laufzeit reicht aber am Ende nicht ganz. Für Platz 1 Navrat überquert 7 Sekunden hinter den Gewinnern den Zielstrich.
Kira Weidle sagt selbst, dass Erfolg bei ihr in erster Linie Kopfsache ist. Beim Weltcup im österreichischen Zauchensee musste also viel bei der deutschen Skirennläuferin im Einklang gewesen sein, denn sie hat das beste Weltcup-Resultat ihrer Karriere erreicht. Zur Abfahrt Martin Raspe.
Rang 2 ist ihr bestes Weltcup-Ergebnis überhaupt. Schon im Training hatte sie angedeutet, dass sie mit der Strecke in Zauchensee sehr gut zurechtkommt. Im Rennen gelang ihr dann eine nahezu fehlerfreie Fahrt. Vom Start weg fuhr Kira Weidle alle Kurven auf Zug. Im technischen Mittelteil verlor sie kaum Zeit und im unteren Streckenabschnitt war sie eine der schnellsten. Nur eine war besser als Kira Weidle. Die Schweizer Doppelweltmeisterin Lara Gut-Berami brachte eine Zehntelsekunde Vorsprung ins Ziel und holte ihren ersten Abfahrtssieg in diesem Winter. Rang 3 ging an die Österreicherin Ramona Siebenhofer.
Im deutschen Männerteam gibt es nach der Abfahrt in Wengen viele Fragezeichen. Nicht nur wegen des Leistungstiefs der DSV-Skirennläufer, sondern auch wegen des umstrittenen Siegers der Lauberhorn-Abfahrt. Erich Wartusch berichtet.
Auch die zweite Abfahrt in Wengen hat den Deutschen keinen Jubel entlockt. Die Platzierung zwar etwas besser als im ersten Rennen, aber trotzdem deutlich unter den Erwartungen. Dominik Schweiger, der offen zugibt, dass die Lauberhornabfahrt nicht seine Lieblingsstrecke ist, war erneut bester Deutscher als 17. Romit Baumann auf 19. Er war bei der fast 2,5 Minuten langen Abfahrt oben prima gestartet, verlor dann aber ebenfalls mehr als 2 Sekunden auf den Sieger und der ist umstritten. Vincent Kriechmeier, der österreichische Weltmeister, hatte nur mit einer Ausnahmegenehmigung starten dürfen, nachdem er die Trainingsläufe wegen eines positiven Covid-Tests verpasst hatte. Kriechmeier schnappte dem Schweizer Beat Feutz dessen 4. Erfolg in Wengen weg. Dritter wurde bei erneut strahlendem Sonnenschein und vor einigen tausend Zuschauern der Südtiroler Dominik Paris.
Skispringen ist in Polen eine der bedeutendsten Sportarten überhaupt. Die Erfolge von Adam Malisch und später auch Kamil Stoch sind unvergessen. Derzeit aber stecken die polnischen Skispringer in einer tiefen Krise. David Zajons mit Hintergrundinformationen.
Gold! Es ist die Goldmedaille. Adam, wir lieben dich. So jubelte der Kommentator im polnischen Fernsehen vor knapp 20 Jahren. 2003 war das bei der Skisprung-Weltmeisterschaft im italienischen Val di Fiemme. Einer von vielen Erfolgen von Adam Małysz, der polnischen Legende. Anfang der 2000er Jahre versetzt er Polen in eine Skisprung-Ekstase. Jedes Kind kennt seinen Namen. Insgesamt 4-mal gewann Małysz den Gesamtweltcup, lieferte sich spannende Duelle mit den deutschen Stars Sven Hannawald und Martin Schmidt. Auf Małysz folgte Stoch. Das Jahr 2018, die Vierschanzentournee. Kamil Stoch triumphiert. Es ist wundervoll, jubelten die Kommentatoren im polnischen Fernsehen diesmal. Stoch gewann alle vier Tourneespringen als zweiter Skispringer der Geschichte nach Sven Hannawald. 4 Jahre später, das Jahr 2022. Kamil Stoch gibt es immer noch, aber er ist vom Überflieger zum Sorgenkind der Skisprungnation Polen geworden. Auf der Skisprungschanze in Innsbruck, da wo er noch ein Jahr zuvor einen Sieg feierte, stürzte er dieses Mal spektakulär ab. Der Superstar schaffte es noch nicht mal, sich für den Wettkampf zu qualifizieren. Ich habe keine Rechtfertigung dafür. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das erklären soll, auch nicht mir selbst gegenüber. Ich kann die Ursache nicht finden und darüber sprechen kann ich erst recht nicht. Nach dem Fiasko in Innsbruck brach Stoch die Vierschanzentournee ab, verzichtete auf das letzte Springen in Bischofshofen. Ihm blute das Herz, erklärte der 34-Jährige. Polens Legende Adam Małysz ist inzwischen Skisprungdirektor im polnischen Skiverband und sorgt sich um Stoch. Ich als Springer hätte in so einer Situation direkt trainieren wollen. Kamil hingegen braucht eher psychische Erholung. Das hat ihn alles ein bisschen erdrückt. Er wollte es allen beweisen, sich selbst, den anderen Springern, den Fans und den Journalisten. Und es ist nicht nur Stoch. Das gesamte polnische Team schwächelt. In der Nationenwertung liegen die Polen abgeschlagen auf dem 6. Platz. Enttäuschend für das erfolgsverwöhnte Skisprungland. In der vergangenen Saison hatte die polnische Mannschaft in der Nationenwertung noch den 2. Platz belegt, hinter Norwegen und vor Deutschland. Irgendwann musste eine Krise kommen, sagt Verbandsfunktionär Małysz. Aber niemand hatte erwartet, dass sie so tief sein würde und dass sie alle erfasst. Wenig verwunderlich also, dass nun auch eine Diskussion über das Trainerteam herrscht, allen voran um den tschechischen Cheftrainer des polnischen Teams, Michal Doleżał. Unter anderem Sportdirektor Małysz äußert sich in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch über den Trainerstab.
Auch beim Mannschaftsskispringen aktuell in Zakopane, also quasi auf der eigenen Hausschanze, hatte das polnische Team wieder kein Glück, Platz 6 am Ende. Dafür aber haben die deutschen Skispringer im letzten Teamwettkampf vor den Olympischen Spielen in Peking Aufwind. Martin Thiel.
Comeback in Zakopane. Ein wiedererstarkter Karl Geiger führt das deutsche Quartett auf Platz 2 im Teamspringen. Und danach sah es zu Beginn gar nicht aus. Severin Freund als Startspringer war schwach. Stefan Laie nur stabil. Markus Eisenbichler, dann der Stärkste in seiner Gruppe, holte auf. Und Karl Geiger sprang mit 135 Metern am weitesten und brachte Deutschland auf Platz 2 nach Durchgang 1. Die Ausgangslage fürs Finale gut, aber der Ablauf dort ähnlich. Freund mit einem guten Sprung, aber schlechter Landung. Laie zu früh gelandet. Das Quartett rutschte auf Platz 3 ab, aber dann kam der Aufwind. Zuerst nützte ihn Markus Eisenbichler und flog mit 141,5 Metern Tagesbestweite. Karl Geiger ließ mit 137 Metern nichts anbrennen, landete, lächelte und freute sich über Platz 2 vor Japan und hinter Slowenien, das nicht zu schlagen war.
Tor für Bayer 04 Leverkusen in der Fußball-Bundesliga in der Partie bei Borussia Mönchengladbach. Robert Andrich bringt Leverkusen in der 51. Minute mit 1:0 in Führung, nachdem zuvor Patrick Schick einen Elfmeter verschossen hatte. Platz 2 für Rennrodler Tobias Ahlt und seinen Partner Tobias Wendel im Doppelsitzer. Der Eiskanal in Oberhof ist die Heimbahn von Rennrodler Johannes Ludwig und der hat seine Vorteile beim Weltcup heute bestmöglichst ausgespielt. Philipp Hofmeister weiß mehr dazu.
Mit 35 Jahren holte sich Johannes Ludwig erstmals überhaupt in seiner Karriere den Gesamtweltcup. Vorzeitig, obendrein in seiner Heimat Thüringen und mit Bahnrekord in beiden Läufen.
Also das ist ein Titel, der mir auch sehr, sehr viel wert ist. Ich habe ihn noch nie in meiner Karriere erreicht und es ist ja doch eine Aussage über eine Konstantheit einer ganzen Saison. Deswegen bekommt er mit Sicherheit auch einen besonderen Platz bei mir zu Hause.
Hinter Johannes Ludwig, der jetzt als Topfavorit auf Gold zu den Winterspielen nach Peking fährt, sorgten Max Langenhahn und Felix Loch für ein schwarz-rot-goldenes Podium im Einsitzer. Wenige Stunden nach Ludwigs kleiner Machtdemonstration legten die Doppelsitzer aus Thüringen nach. Auch Toni Eggert und Sascha Beneken rasten zweimal mit neuer Bahnbestzeit ins Tal. Auch dieser überlegene Tagessieg gibt Toni Eggert ein richtig gutes Gefühl, kurz vor Olympia.
Es ist natürlich eine Hausnummer und das macht uns mit Sicherheit sehr stolz. Schön, dass das auch bei uns im Wohnzimmer geklappt hat, auf einer wirklich hervorragenden Bahn.
Die beiden Tobis aus Bayern, Tobias Wendel und Tobias Ahlt, fuhren ebenfalls stark und sorgten auf Platz 2 für den deutschen Doppelsieg bei den Doppelsitzern.
Das war also ein erfolgreicher vorletzter Saison-Weltcup in Oberhof für die beiden Doppelsitzer zu den anstehenden Winterspielen in Peking fährt der Olympiasieger Tobias Alt also als Titelverteidiger. Er ist in Topform und müsste sich eigentlich ja freuen auf China, aber seine eigenen Erfahrungen in dem Land waren alles andere als vielversprechend. Entsprechend gedämpft ist seine Vorfreude.
Ja, wir waren ja drüben zum Testwettkampf im November, haben da schon ein bisschen was erleben dürfen. Aber die Vorfreude ist schon da, vor allem weil es halt Olympische Spiele sind. Das ist das Highlight, was bei uns alle 4 Jahre eben stattfindet und woran wir auch gemessen werden. Es werden definitiv spezielle Spiele werden unter einem anderen Gesichtspunkt mit der ganzen Corona-Problematik, mit den ganzen Tests und Abstandsregeln wird es nicht so sein, wie wir Olympia kennen.
Ja, Ihre Vorfreude ist also ein wenig getrübt. Welche Erfahrungen genau haben Sie denn selbst schon in dem Land gemacht bei den angesprochenen Testwettkämpfen?
Ja, wir waren im November dort drüben für 3 Wochen. Es waren wirklich sehr komplizierte und andere Bedingungen, die wir dort vorgefunden haben. Wir kamen ja mit einem Charterflieger an und waren in einer Reihe anscheinend gesessen, wo jemand positiv war. Dann wurden wir eigentlich im Hotel gleich in Isolation gesetzt und durften eigentlich die Zimmer gar nicht verlassen. Haben dann auch nicht zum Essen gehen dürfen, haben das Essen vor das Zimmer bekommen, also egal ob früh, Mittag oder Abend. Und durften nur zum Sport eben dann an die Bahn beziehungsweise uns auch mal draußen spazieren gehen oder mal ein kleines Läufchen machen. Aber das war alles eingezäunt, der Bereich im Hotel. Du durftest den Hotelbereich noch nicht verlassen. Sie sind da drüben ja natürlich sehr, sehr vorsichtig, was die ganze Corona-Problematik angeht. Und wir haben auch täglich am Anfang einen Test gemacht und das wurde dann bei uns dann eben ausgeweitet auf 2 Tests am Tag, also 2 PCR-Tests. Ja, so nach 10, 12 Tagen war bei mir dann auf einmal ein Testergebnis positiv. Und da waren wir auch gerade an der Rodelbahn und hatten einen Lauf schon beendet. Und dann kam der Norbert Loch, der Bundestrainer, und sagte, dass er irgendwie mein Testergebnis heute, dass es da irgendwie Schwierigkeiten gab und hatte auch den Anruf bekommen, dass das dann positiv war. Und ja, zwischen ersten und zweiten Lauf kam dann der Krankenwagen und ich wurde dann eigentlich mit kompletten Trainingsrennsachen abgeholt, dann ins Krankenhaus gebracht.
Ins Krankenhaus direkt, okay, nicht in ein Quarantänehotel. Das war ein falsch positiver Test, hat sich hinterher herausgestellt. Und insgesamt hatten Sie die ganze Zeit über eher Zweifel oder doch auch Vertrauen in die Durchführbarkeit?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich hätte gerne da drüben Ansprechpartner gehabt. Also es war wirklich von der Kommunikation her extrem schwierig, weil dort nur Chinesisch gesprochen wird und es wurde dann nur mit so einem Google-Übersetzer versucht, eben das Chinesische ins Englische zu übersetzen. Und da ist die Kommunikation etwas schwierig gewesen. Hätte ich mir gehofft, dass irgendwie Leute eventuell schon mal vom DOSB oder vom IOC drüben wären, dass die sich so ein Testwettkampf eben schon anschauen, wie es da drüben eben abläuft, eben im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Diskutiert wird immer wieder diese mögliche Frage nach der Willkür bei zum Beispiel den Corona-Testungen, auch jetzt bei den anstehenden Winterspielen, und die fehlende Chancengleichheit wird angesprochen. Sie hatten ja einen falsch positiven Test und sind dadurch natürlich auch um Ihre Trainingseinheiten gebracht worden.
Das ist richtig. Und da drüben ist auch die Problematik so, dass bei uns der CT-Wert bei 35 aufhört. Das heißt, wenn du einen Wert über 35 hast, bist du sowieso negativ. Also zeigt es das Testergebnis ja gar nicht an. Und in China ist es so, dass der Wert bis 40 geht. Also ich hatte bei dem einen Test einen Wert von 38 und der nächste Test in der Früh, der war negativ. Also somit gehe ich davon aus, dass der falsch positiv war, oder gehen alle davon aus. Und ich wurde dann auch eben in die Quarantäneunterkunft gesteckt und war da eben 2 Nächte, also insgesamt dann 3 Tage dort.
Dieser von Ihnen angesprochene CT-Wert, der gibt Auskunft über die Virenlast und damit auch über die mögliche Ansteckungsgefahr, die dann von Ihnen ausgehen könnte. Darüber habe ich letzte Woche mit Dirk Schimmelpfennig gesprochen, über diese Bedenken. Ihr Chef de Mission des DOSB hat betont, aus diesen Erfahrungen und Hinweisen habe man gelernt, die Bedingungen seien nun wesentlich verbessert worden. Beruhigt Sie das?
Mich beruhigt auf jeden Fall, dass da drüben mehr Leute sind, dass die Ärzte drüben sind. Wir hatten auch einen Call mit dem IOC, die dann die ganzen Werte eben diskutieren, falls es zu einem positiven Test kommen würde. Und ich denke, dass die Situation dann drüben schon viel, viel besser ist. weil die Aufmerksamkeit auch höher ist.
Und weil Sie dann Ansprechpartner vor Ort haben.
Herr
Schimmelpfennig sagte mir zudem, dass Sie regelmäßig informiert werden über auch diese CT-Werte und den Umgang mit den Corona-Tests in regelmäßigen Online-Briefings des DOSB. Fühlen Sie sich dadurch gut informiert und betreut im Vorfeld?
Ja, wir haben eigentlich jeden Monat einen Call mit dem DOSB. Das ist super und die versuchen auch für uns Sportler die besten Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu schaffen, sind da hinterher. Und hier in Deutschland müssen wir einen Test machen und der ist ja, wenn der negativ ist, über 35. Aber wenn du dann nach China reist und dann einen Wert von 37 hast, bist halt für China positiv.
Wie nehmen Sie denn insgesamt die Stimmung der AthletInnen wahr bei diesen Online-Briefings beispielsweise oder auch bei den Wettkämpfen?
Also die Stimmung von den Athleten, es gibt natürlich dann für und wieder, aber ich denke, alle Athleten sind da professionell genug, um mit der Situation richtig umzugehen. Also ich glaube auch, dass da viele das ein bisschen ausklammern werden, was auch wichtig ist, eben um seine beste Leistung abzurufen.
Herr Alt, wenn die Sportförderung nicht an olympische Erfolge mitgekoppelt wäre, würden Sie dann an den Winterspielen teilnehmen oder verzichten?
Da es unsere Hauptwettkämpfe und ein Highlight ist, für jeden Sportler dabei zu sein, werde ich da schon teilnehmen.
Ihr Teamkollege Felix Loch hat in den Tagesthemen jetzt jüngst gesagt, es sei ein Fehler gewesen, die Winterspiele nach China zu geben. Teilen Sie seine Einschätzung?
Es ist definitiv ein sehr spezielles Land. Und ich persönlich würde die Spiele, wenn ich sie vergeben könnte, nach Europa oder nach Nordamerika geben, dort, wo der Wintersport zu Hause ist.
Viele Länder haben sich für einen diplomatischen Boykott entschieden. Was erwarten Sie von deutschen PolitikerInnen?
Ja, politischer Boykott ist definitiv eine Maßnahme, die man machen kann. Und was ich von den deutschen Politikern und so erwarte, ist, dass die auf jeden Fall hinter den Athleten stehen, egal wie die Entscheidung auch von den Athleten ausgeht. Und falls es da irgendwie Probleme gibt, dass die hinter uns stehen, dass die uns unterstützen in jeglicher Hinsicht. Und das ist eigentlich so mein Wunsch.
Wollen Sie von denen eher aus Deutschland heraus unterstützt werden oder direkt vor Ort in China?
Es wäre schon gut, wenn sich der ein oder andere mal ein Bild darüber machen würde, wie das drüben abläuft, ja.
Sagte hier im Deutschlandfunk-Rennrodler Tobias Ahl, der mit gemischten Gefühlen zu den Winterspielen nach Peking reisen wird. Kaum ein anderes Sportereignis aus der jüngeren Geschichte wird so kontrovers diskutiert wie diese anstehenden Winterspiele. Während China seine Krönung zur Weltmacht zelebriert, geht es in den Debatten der westlichen Welt um Chinas Menschenrechtsverbrechen und eben einen möglichen Boykott der Spiele, wenigstens auf diplomatischer Ebene. Aber die Mitglieder des Sportausschusses im Deutschen Bundestag lehnen einen politischen Boykott der Spiele ab. Wolf-Sören Treusch hat sich unter ihnen umgehört.
Olympia ist ein Highlight. Olympia ist im Leben eines Sportlers, einer Sportlerin das höchste Ziel mit. Hier will man fighten, hier will man sich zeigen, hier will man Leistung bringen.
Tina Winkelmann, Freizeitfußballerin und seit kurzem sportpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen.
Unsere Sportlerinnen und Sportler, sie haben sich teilweise ein halbes Leben lang darauf vorbereitet. Die sollen hinfahren, sie sollen sich in den Wettkämpfen messen.
Die Probleme, die man mit Ausrichterland China habe, dürften nicht auf dem Rücken der Athletinnen und Athleten ausgetragen werden, findet Winkelmann. Schließlich könnten sie nichts dafür, dass die Spiele in Peking stattfinden.
Es ist eine politische und gesellschaftliche Entscheidung, wohin Spiele vergeben werden. Da müssen wir ran. Und darüber müssen wir diskutieren. Wer bekommt Olympia?
Olympia-Boykotte haben in der Sache noch nie etwas bewirkt, außer dass sie vor allem den Sportlerinnen und Sportlern massiv geschadet haben.
Ergänzt der sportpolitische Sprecher der Unionsfraktion Stefan Mayer, CSU. Im Dezember noch war Mayer zum Vizepräsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt worden. Nach Entscheidung der Bundesregierung darf er den organisierten Sport aber erst nach einer Karenzzeit von einem Jahr vertreten. War er doch bis vor kurzem noch parlamentarischer Staatssekretär im für Sport zuständigen Innenministerium. Im Sportausschuss des Deutschen Bundestages herrscht in Sachen Olympia über die Fraktionsgrenzen hinweg große Einigkeit, sowohl bei Regierung wie auch Opposition.
70% der Wintersportlerinnen und Sportler nehmen nur einmal in ihrer Sportkarriere an Olympischen Spielen teil. Wir würden also einem Großteil der 150 Athletinnen und Athleten, die aus Deutschland vorgesehen sind für die Teilnahme in Peking, ihre einzige Chance in ihrer sportlichen Karriere nehmen, ihren Traum zu erfüllen, an Olympischen Spielen teilzunehmen.
Gleichzeitig ist allen Politikerinnen und Politikern klar, irgendein Zeichen muss her, um deutlich zu machen, dass die massiven Menschenrechtsverletzungen in China, der Umgang mit Minderheiten, die Repressionen in Hongkong nicht in Ordnung sind. Also ein diplomatischer Boykott? Wie ihn unter anderem die USA und Großbritannien angekündigt haben, die keine Regierungsvertreter zu den Spielen nach Peking entsenden werden. Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der FDP, findet die Idee gut, eigentlich.
Aber wir haben auch gesagt, wenn wir jetzt generell von dem Boykott sprechen, auch auf diplomatischer Ebene, machen wir das mit europäischen Partnern zusammen. Und da gibt es eben keine Einigkeit. Einigkeit besteht nur dahin, dass wir auch die Menschenrechtsverletzungen ansprechen.
Außenministerin Annalena Baerbock hatte sich beim EU-Gipfel in Brüssel vergeblich um eine gemeinsame europäische Linie bemüht. SPD-Sportpolitik-Sprecherin Sabine Poschmann hält andere Druckmittel in Richtung Peking ohnehin für effektiver.
Es sind Sanktionen weiter verlängert worden gegen China. Das Investitionsabkommen ist auf Eis gelegt worden, was jahrelang verhandelt wurde. Also sind viel schärfere Schwerter bereits schon beschlossen worden, als jetzt, ob ein Politiker da auf der Bühne sitzt.
Aus den Reihen des Bundestagssportausschusses wird niemand nach Peking fahren. Vor allem wegen Corona, aber auch weil die Akkreditierungsfrist für Olympia längst abgelaufen war, als sich der Ausschuss im Dezember konstituierte. Ärgerlich, findet André Hahn, sportpolitischer Sprecher der Linken. Denn Olympia sei ein gutes Podium, sensible Themen direkt vor Ort anzusprechen, und erinnert an Russland 2014.
Ich selbst bin in Sotschi gewesen bei den Paralympics und habe mich dort selbstverständlich mit Vertretern der homosexuellen Verbände, mit Umweltaktivisten und auch mit Menschenrechtsorganisationen getroffen, aber eben auch die Sportler unterstützt bei ihren Wettkämpfen. Ich möchte im Gespräch sein mit den Betroffenen in dem Ort, wo die Olympischen Spiele ausgetragen werden. Und dass sie nach Peking vergeben worden sind, das kann man für falsch halten. Genau wie die Vergabe nach Katar der Fußballweltmeisterschaft. Nur es ist ja jetzt geschehen.
Überlagert wird diese ganze Debatte durch die Pandemie. Omikron hat auch China erreicht, trotz scharfer Null-Covid-Strategie. Wirbel gab es in den letzten Tagen um die olympischen Corona-Regularien und die Frage, wann wird ein PCR-Test als positiv gewertet? Trotz aller Sorgen ist CSU-Politiker Stefan Mayer dennoch optimistisch, dass in Peking alles mit rechten Dingen zugehen wird.
Ich gehe davon aus, dass auch die chinesischen Gastgeber ein Interesse daran haben werden, dass reguläre Bedingungen stattfinden. Und nur unter dieser Voraussetzung ist es überhaupt natürlich unseren Sportlerinnen und Sportlern zumutbar, an den Wettkämpfen teilzunehmen.
Die Spiele in Peking werden in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung sein. Die Mitglieder des Sportausschusses dürften sich nicht das letzte Mal mit ihnen beschäftigt haben.
Olympia 2022 und die Frage nach dem diplomatischen Boykott. Wolf-Sören Treusch hat sich dazu im Sportausschuss umgehört. Der serbische Tennisstar Novak Djokovic ist in Australien vor der entscheidenden Anhörung über die Gültigkeit seines Visums und damit seiner Teilnahme an den Australian Open in Melbourne wieder in einer Unterkunft für Abschiebekandidaten festgesetzt worden. Holger Senzel berichtet.
Vor dem Abschiebehotel in Melbourne stehen Fotografen und Kameraleute. Ein paar Demonstranten fordern Freiheit für die Flüchtlinge, die hier untergebracht sind und ebenso wie Djokovic die Unterkunft nicht verlassen dürfen. Für den Tennis-Weltranglisten-Ersten allerdings endet sein Aufenthalt hier morgen. Am Sonntag will Australiens Bundesgericht endgültig darüber entscheiden, ob der Serbe im Land bleiben und damit bei den am Montag beginnenden Australian Open spielen darf. Gut begründet und in öffentlichem Interesse nennt Einwanderungsminister Alex Hawke seine Entscheidung, Djokovics Visum zu annullieren. Seine Anwälte sprechen dagegen von einer irrationalen Entscheidung. Der Tennisprofi habe herhalten müssen als Sündenbock für alle Ungeimpften, argumentieren sie. Djokovic ist bekennender Impfgegner. Um trotzdem in Australien einreisen zu können, hatte er sich auf eine überstandene Corona-Erkrankung berufen. Doch es gab Ungereimtheiten bei seinem angeblich positiven PCR-Test vom vergangenen Dezember. Auch hatte er Falschangaben auf dem Einreiseformular gemacht.
Damit geht diese Sport am Samstag-Sendung zu Ende. Bayer Leverkusen führt immer noch 1:0 bei Borussia Mönchengladbach. Ich bin Astrid Ravon und sage danke fürs Zuhören.